Ja, lasst uns, bevor wir gleich in Römer 8 weitermachen, noch vor Gottes Thron treten und diese Zeit auch ihm anbefehlen. Großer, treuer Vater im Himmel, wir stehen heute vor dir als Bettler deiner Gnade. Wir stehen vor dir als Menschen, die erlöst wurden durch deinen Geist und durch deine Kraft und durch deine Macht, damit wir dir zur Ehre leben dürfen. Wir sind dir dankbar, Herr, dass du in dieser Welt wirkst. Wir sind dir dankbar, dass du diese Gemeinde baust, Herr, dass du aber auch unser Leben baust und voranbringst, damit wir nicht so bleiben, wie wir schon immer waren, sondern dass wir in dein Ebenbild verändert werden. Schenke uns, Herr, dass wir Ohren haben, dein Wort zu hören. Schenke uns, Herr, dass wir Augen haben, um dich zu sehen und deine Gnade und deine Herrlichkeit. Und schenke uns das Verlangen und die Freude daran, auch so zu leben, wie du es gerne in uns sehen möchtest. Schenk du, Herr, wahre Buße. Schenk du, Herr, Freude an dir und an deinem Wort. Und schenk du, Herr, dass dieser Tag heute zu deiner Ehre weitergeführt wird, Herr, sodass wir im Zuhören, in der Gemeinschaft und in allen Dingen auch über diese Gemeindezeit hinaus, wenn wir auf dem Weg nach Hause sind, wenn wir zu Hause sind und wenn wir die nächste Woche wieder beginnen, Herr, dass wir zu deiner Ehre leben. Weil wir verstehen, dass all die Dinge um uns herum dir zur Ehre geschehen und uns zum Gut, damit wir wachsen können, damit wir in dein Ebenbild verändert werden, Tag für Tag. Herr, mögest du bitte das auch in uns heute wirken. Und schenke du, Herr, Aufmerksamkeit für diese Zeit zusammen in deinem Wort. Amen. Ja, wir machen heute endlich auch wieder weiter. Jonathan hatte das beim letzten Male, als er gepredigt hat, schon gemacht. Wir fangen wieder im Römerbrief an. Das war jetzt eine kleine Schöpferpause oder Schöpfungspause, die wir hatten. Heute geht es wieder weiter. Ihr könnt eure Bibeln schon mal aufschlagen zu Kapitel 8. Eigentlich das große Kapitel hier in dem ganzen Brief. Also wir sind ja im Römerbrief stehen geblieben und das ist wirklich das größte und schönste Kapitel, was es eigentlich gibt, nach all den ganzen Schlägen, die wir bekommen haben als sündhafte Menschen in den ersten 7 Kapiteln oder sagen wir mal konkreter in den ersten 5 Kapiteln, war es wirklich wunderbar, frische Luft zu atmen. Da hatten wir beim letzten Mal aufgehört und machen heute weiter. Aber ein bisschen Kontext für euch, um euch wieder zurückzuholen in den Text hinein, den wir heute uns anschauen werden, von den Versen 9 bis 13, haben wir uns beim letzten Mal daran erinnern dürfen, dass es 2 Arten von Menschen gibt. Es gibt nur diese 2 Arten von Menschen. Es gibt Gläubige und es gibt Ungläubige. Gläubige und Ungläubige. Paulus hat das deutlich gemacht in den Versen vorher und hat diese 2 Kategorien aufgezeigt und gezeigt, dass es keine Zwischengruppe gibt. Es gibt nicht fleischliche Christen, also Christen, die eigentlich Christen, also Menschen, die Christen sind, aber eigentlich komplett gottlos sind. Auf der anderen Seite gibt es auch nicht gottlose Menschen, die eigentlich Christen sind. Also es gibt diese beiden Kategorien gibt es nicht. Es gibt entweder das eine oder das andere ohne Grauzone. Das war das, was wir beim letzten Mal gesehen hatten. Und der Grund ist ein entscheidender Unterschied. Der Grund dafür, dass das so ist, ist, weil Gott in uns den Menschen den Heiligen Geist gegeben hat. Das ist der Unterschied, der diese beiden Kategorien voneinander kategorisch trennt. Der Heilige Geist verändert alles. Gott in den Menschen verändert wirklich alles. Der Mensch erhält, haben wir beim letzten Mal gesehen, eine neue Gesinnung, eine neue Art zu denken, einen neuen Wunsch, ein neues Handeln. Schau mal kurz hier Vers 5 nochmal an. Wir werden kurz die Verse noch ein bisschen lesen, damit wir im Kontext drin sind. Diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Und so hat Jonathan beim letzten Mal uns das lebhaft vor Augen geführt, dass der Ungläubige, egal wie moralisch, egal wie freundlich und egal wie gut er erscheinen mag, letztlich nur geistlichen Schrott produziert, weil das, was er tut hier auf dieser Welt, für die Ewigkeit keinen Wert hat. Weil sein Trachten, seine ganze Motivation, sein innerer Mensch, alles nach dem geht, was er sich selber ausdenkt und nicht nach dem, was Gott möchte. Dabei tut der ungläubige Mensch manchmal die Dinge, die Gott möchte, unabsichtlich, aber sein Herz ist nicht da, wo es sein sollte. Und Paulus geht sogar noch weiter und beschreibt diesen Menschen und sagt, er ist im Fleisch und dieser Mensch im Fleisch, der führt unweigerlich zum Tod. Schaut euch mal Vers 6 an von Römer 8. Denn das Trachten des Fleisches, also diese Einstellung des Fleisches, das ist Tod. Es führt letztlich ins Verderben. Diese Haltung ist Feindschaft gegen Gott, Vers 7 bis 8. Schaut euch das an. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Es kann es nicht. Und die im Fleisch sind, die können Gott nicht gefallen. Also die Menschen, die nicht nach Gottes Wort leben wollen, die Gottes Geist in ihrem Herzen nicht haben, die können Gott nicht gefallen, egal wie religiös sie sind. Und die Frage, die sich daraus ergeben hat für uns beim letzten Mal, war herausfordernd. Und das ist die Frage, gefalle ich Gott eigentlich? Das ist nicht die Frage nach, wie viel weiß ich oder wie viel tue ich oder wie viele Menschen habe ich denn gedient, welche guten Taten habe ich getan, sondern die Frage ist, gefalle ich Gott? Kennt Gott mich überhaupt? Es war die Frage nach deiner Motivation. Ja, wieso kommst du in die Gemeinde und hörst Gottes Wort zu? Möchtest du Gott damit ehren und dienen? Weshalb dienst du in der Gemeinde? Tust du es, um Gott zu ehren? Weshalb liebst du andere? Liebst du, weil du Gott liebst? Wenn du Selbstbeherrschung üben möchtest, wieso tust du es? Tust du es, um ein besserer Mensch zu werden oder weil du Gott gefallen möchtest? Wenn du in der Bibel liest, tust du das, um Gott zu finden, um seine Gebote zu halten? Was ist die Ausrichtung deines Herzens? Ist es auf die Welt und auf deinen eigenen Weg gerichtet oder auf Gott? Das ist die Frage beim letzten Mal. Weil ein Mensch ohne Gott kann all diese Dinge äußerlich tun. Er kann aussehen wie der beste Christ oder wie der beste Gläubige. Er kann super religiös sein, aber in seinem Herzen doch vollkommen verloren. Das ist, was Paulus mit im Fleisch meint. Die Dinge zu tun, die einfach nur du tun möchtest, die du nicht nach Gott ausrichtest. Und wir mussten uns prüfen. Und wenn wir ehrlich sind, ist diese Prüfung eine schwere Prüfung, nicht wahr? Weil wer von uns kann schon sagen, oh ja, ich mache das jeden Tag zu Gottes Ehre, Halleluja. Überhaupt gar keine Selbstsucht in mir drin, ich streite mich nicht, ich liebe mich nicht selber. Wer kann das schon wirklich sagen? Unser Herz ist trügerisch, wir sündigen, wir fallen, wir verlieren manchmal unseren Weg, wir machen Fehler, wir sind nicht perfekt. Selbst der Gläubige, über ihn steht immer noch Römer 3, 23, wir verpassen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollen und sind somit de facto irgendwie noch Sünder. Das bringt uns nun zu der Frage, die wir heute beantworten werden. Und das ist eine entscheidende Frage. Und diese Frage ist, wie kann mein Trachten und mein Streben, also dieses Ding, was innerlich passiert, wie kann das wirklich auf Gott ausgerichtet sein? Wie kann ich Gott wirklich gefallen? Wie kann ich denn siegreich über diesen Leib der Sünde leben? Geht das überhaupt? Und die Antwort gibt Paulus heute in unserem Brief. Er argumentiert immer vorausdenkend auch. Er weiß, dass diese Fragen kommen. Nachdem er uns eben in diesem vorherigen Kapitel klargemacht hat, dass der Mensch ohne Gottes Eingreifen vollkommen verloren ist, das waren die ganzen Kapitel bis 5 und 6, zeigt er jetzt nun in diesem Kapitel 8, dass diejenigen, die Christus angehören, die Jünger Jesu sind, dass sie eine neue Zuversicht und eine neue Hoffnung haben können, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. Sie können eine neue Zuversicht und eine neue Hoffnung haben, weil der Geist Gottes in ihnen wohnt. Wir werden das sehen im Kapitel 8. Das ist, um was es in Kapitel 8 geht. Und das zeigt uns eine Sache sehr deutlich auf. Gott tut viel mehr in der Errettung, als uns nur mit ihm zu versöhnen. Und das ist das Wichtigste, was wir benötigen. Wir brauchen eine Hoffnung für die Ewigkeit. Aber Gott tut viel mehr als das. Er gibt uns nämlich seinen Heiligen Geist, damit wir auch danach leben. Und nicht nur sagen, dass wir gläubig sind, sondern dass wir wirklich unser Leben hier auf dieser Welt nach ihm ausrichten können. Und das ist Gottes Werk in uns. Und das ist nun das Ermutigende, weil es eben Gottes Werk und nicht unser eigenes ist. Weil es Gottes Werk ist, können wir mit wirklichem Mut und mit wirklicher Überzeugung den Titel von der heutigen Predigt auch nehmen und sagen, ich kann wirklich in der Kraft Gottes siegreich sein. Lass uns aber unseren Text zusammen lesen. Römer 8, Vers 9 bis 13, aus dem wir nun diese Botschaft, diese Ermutigung ziehen werden. Paulus schreibt hier: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Soweit unser Text für heute. Und in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, finden wir heute zwei überwältigende Gründe dafür, wieso wir durch die Errettung in Jesus Christus ein siegreiches Leben über Sünde leben können. Ja, vielleicht sogar auch müssen. Zwei überwältigende Gründe, die uns ermutigen, im Sieg über die Sünde zu leben. Und das ist erstens Vers 9 bis 11, weil Gottes Geist in dir neues Leben wirkt. Gottes Geist wirkt in jedem Menschen, der gläubig geworden ist, neues Leben. Dann der zweite überwältigende Grund ist, weil Gottes Geist dich dann noch zusätzlich zur Heiligung drängt. Er wirkt in dir neues Leben, das ist Grund Nummer 1. Und der zweite Grund ist, weil Gottes Geist in dir neue Heiligung, neuen Willen zur Heiligung bringt und dich dazu drängt. Das sind die Verse 12 bis 13. Lass uns also mit unserem ersten Grund beginnen, weshalb wir wirklich siegreich durch Gottes Geist in seiner Kraft leben können. Vers 9 bis 11 schauen wir uns jetzt nun ein bisschen genauer an. Nun, nachdem Paulus hier seinen Empfängern, also den Römern, deutlich gemacht hat, was der Unterschied zwischen einem Leben im Fleisch und einem Leben im Geist war, er hat ganz viel darüber gesprochen, wie der Mensch im Fleisch aussieht, sagt er nun zu seinen Empfängern in Römer 8, Vers 9, schaut euch den Vers an: Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist. Nun, das ist eine erstaunliche Aussage, weil, wie ihr vielleicht noch euch erinnern könnt, Paulus war noch nie in Rom. Der hat diese Menschen, zu denen er schreibt, die hat er gar nicht gesehen. Er hat sie gar nicht gekannt. Er hat ihr Leben gar nicht gesehen. Und doch sagt er eindeutig und voller Überzeugung: Ihr aber seid nicht im Fleisch. Ihr seid nicht mehr dem alten Wandel hinterher. Ihr seid nicht mehr auf euren eigenen Wegen unterwegs, sondern ihr seid Gott, nach Gott unterwegs. Ihr seid, ihr folgt ihm, ihr wollt euch ihm unterwerfen und deswegen seid ihr im Geist. Wie kann Paulus sich da so sicher sein, wenn er diese Menschen noch nicht gesehen hat? Nun, seine Gewissheit kommt von einer klaren, wahrhaften Tatsache. Es ist nämlich die, dass die Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen und seinen Werken nachfolgen, die sagen, ich gehöre ihm, ich liebe ihn und ich möchte nach ihm leben, über die ist diese Aussage wahr. Wenn dich das beschreibt, wenn du ein Christ bist, wenn du ein Mensch bist, der Jesus nachfolgen möchte und der seine Sünde erkannt hat und der Vergebung erlangt hat von ihm, dann trifft diese Aussage auch auf dich zu. Dann bist du nicht mehr im Fleisch, sondern dann bist du im Geist. Da ist der Geist Christi in dir. Und deswegen kann Paulus mit voller Sicherheit das über die Römer sagen und deswegen kann ich das mit voller Sicherheit über euch sagen, wenn ihr wirklich im Glauben seid. Das ist nicht nur eine bloße Ermutigung oder ein psychologischer Trick, sondern es ist eine unumstößliche Tatsache, die auf jeden Christen zutrifft. Du bist nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Du lebst nicht länger nach deinen eigenen Gelüsten und Ideen, sondern für Gott. Nun, da ruft jetzt vielleicht jemand innerlich, aber warte mal, du kennst meine täglichen Kämpfe gar nicht und Niederlagen nicht. Ich bin da immer hin und her geworfen und ich bin mir gar nicht so sicher. Hör mal gut zu, was Paulus hier beschreibt, ist ein Ist-Zustand des Christen. Das ist ein Fakt. Es ist eine Zustandsbeschreibung, wie er sie vorher schon mal in Kapitel 6 auch gemacht hat, wo er gesagt hat, dass wir der Sünde gegenüber tot sind. Erfahrungsgemäß ist das für uns schwer nachzuvollziehen. Aber Paulus sagt, ihr seid der Sünde gegenüber tot. Und genauso sagt er auch hier, ihr seid nicht mehr im Fleisch. Wenn ihr wirklich Christus angehört, seid ihr nicht mehr im Fleisch. Ihr seid im Geist. Und er macht deutlich, dass es hier keine Grauzone zwischen gläubig und ungläubig gibt. Es ist eine Zustandsbeschreibung eines echten Christen. Schaut euch mal Vers 9 nochmal an. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Nun, der Geist Gottes ist in jedem, der vom Gesetz der Sünde frei gemacht wurde. Also jeder Mensch, der Christus erfahren hat, der von dem Gesetz der Sünde frei geworden ist, wie es in Vers 2 von Römer 8 deutlich gemacht wird, in ihm wohnt Gottes Geist. Und die Logik von Gott ist hier sehr einfach und sehr simpel. Der Geist und der Fleisch sind zwei unterschiedliche Kategorien, die sich gegenseitig ausschließen. Du kannst nicht das eine und das andere nebeneinander haben. Es ist entweder das eine oder das andere. Ihr seid nicht im Fleisch, sagt er zu den Gläubigen. Den fleischlichen Christen gibt es aber nicht. Gibt es also nicht. Es gibt nur Menschen, die glauben oder Menschen, die im Fleisch sind. Es gibt wirklich echte Christen, in denen der Geist Gottes wohnt, oder es gibt sie eben nicht. Und das ist eine Tatsache, ein Indikativ, etwas, was den Zustand beschreibt. Und das hatten wir, wie gesagt, schon in Kapitel 6 gesehen, Verse 12 bis 14 war das, wo Paulus uns eben genau an so eine Tatsache erinnert. Ein Ist-Zustand, der für uns nicht immer einfach nachzuvollziehen ist, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Und das war schwierig, ja? Das war schwierig zu verstehen, weil damals war das schon herausfordernd, aber auch ermutigend. Und wieso ist das ermutigend? Jetzt wieder, Paulus macht genau das Gleiche. Es ist ermutigend, weil er sagt, damals war das die Botschaft, das ist, wer ihr seid, lebt jetzt danach. Und du sagst, nein, aber ich fühle mich nicht so, ja, das ist egal, du kämpfst damit, okay, aber das ist, wer du bist. Sünde hat keine Macht mehr über dich, jetzt lebe auch danach. Und auf die gleiche Art und Weise sagt Paulus nun hier, wenn du gläubig bist, bist du nicht mehr im Fleisch. Wenn du gläubig bist, lebt Gottes Geist in dir und das macht den ganzen Unterschied. Der Geist Gottes macht den ganzen Unterschied für dich und für mich. Wenn ihr mal Kapitel 8 euch anschaut und vielleicht lest ihr es heute oder die nächste Woche nochmal durch, dann werdet ihr sehen, dass hier 16 Mal vom Geist Gottes gesprochen wird. In diesem wunderbaren Kapitel, das mit Vers 1 anfängt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wir werden sehen in diesem ganzen Kapitel, das so wunderbar und ermutigend ist, ist der Faktor, der alles ändert, ist der Geist Gottes. Und trotz dieser ganzen ermutigenden Botschaft, die wir hier in Kapitel 8 finden, gibt Paulus auch eine ernste Warnung in den Nebensätzen. Das haben wir bereits schon in Verse 5 bis 8 gesehen. Paulus greift es hier nochmal erneut auf. Schaut euch mal den Rest von Vers 9 an. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Dieser eine Vers ist der Tod für jede Religion. Religion ist voller Aktionen, voller Werke, voller Gesten, voller Taufen, voller Rosenkränze, voller Präsenzen von Bibeln, voller Gebetspläne, voller Kirchenbesuche, voller Umstände und ein Umfeld, in dem man irgendwie denkt, wenn man da drin ist, dann ist man irgendwie in Ordnung. Das ist aber nur bloße Religion. Ihr habt vielleicht schon mal von Karl Marx gehört, dass er gesagt hat, Religion ist das Opium für das Volk. Und das stimmt. Reine Religion, wenn der Geist Gottes nicht in den Menschen ist, ist einfach nur eine Selbstbeweihräucherung und ein sich selber ein gutes Gefühl zu schaffen. Ich mache ja genügend, um Gott zu gefallen. Aber Paulus kommt hier und sagt, das ist vollkommen irrelevant. Was für dich und für mich wichtig ist, ist der Geist Gottes in uns. Es sind nicht die Aktionen und die Taten und die Dinge, die zuerst zählen, sondern ist der Geist Gottes in dir? Das ist die Frage. Und damit killt er jede Religion. die sich einfach nur auf Werke verlässt, von ich habe so und so viele Dinge gemacht, ich bin an der Kirche vorbeigefahren und habe mich dreimal gekreuzigt. All diese Sachen, die ihr vielleicht kennt, ja, aus euren eigenen Religionserfahrungen noch, die überhaupt nichts ändern. Gar nichts. Aber der Geist Gottes, er ändert alles. Es ist alleine Gott, der es schafft, aus einem hassenden Menschen einen Menschen zu machen, der andere liebt. Es ist alleine Gott, der es schafft, jemanden, der die ganze Zeit andere hasst und für andere und gegen andere ist, ihn zu einem Menschen machen, der vergibt. Es ist alleine Gott, der es schafft, aus einem selbstverliebten Menschen, der sich nur um sich selber dreht, einen Menschen zu machen, der in erster Linie an andere denkt. Es ist nur Gottes Werk. Keine Menge von irgendwelchen Taten, die du tun kannst, bringen dich dahin. Es ist alleine Gottes Geist. Nur Christus durch seinen Geist. Und nur dieser Christus durch seinen Geist ist auch dein Siegel, deine Eintrittskarte, deine Versicherung für ein ewiges Leben ohne Sünde und Tod. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, werden keine deiner Taten dir angerechnet werden. Die einzige Frage ist, bist du in Christus? Ist der Geist wirklich in dir? Bist du vergeben worden? Das ist die Frage. Nichts von dem, was dir irgendeine Religion anbieten kann, kann dich erretten. Unsere Hoffnung ist in Gott, nicht in unseren eigenen Werken. Unsere Hoffnung ist auf die Dreieinigkeit vom Vater, Sohn und Geist allein und nicht auf irgendwelchen anderen Dingen. Wir hatten jetzt ja gerade vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ganz brandaktuell den neuen Papst, der gewählt wurde. Ja? Und da waren interessante Worte, die ich gelesen hatte oder die auch gesagt wurden in diesen ganzen Kanälen. Jetzt haben endlich Millionen von Menschen wieder Hoffnung. Was für ein Blödsinn. Jetzt endlich haben Menschen wieder Hoffnung, weil ein Mensch zu einem Papst gewählt wurde? Nein. Unsere Hoffnung ist die ganze Zeit schon da. Sie ist hier in diesen Worten. Sie ist hier in der Tatsache, dass Jesus Christus am Kreuz einmal gestorben ist und dass wir durch einfache Annahme dieser Fakten eine ewige Hoffnung haben, die einen neuen Geist in uns bewirkt, der übernatürliche Macht in uns hat. Das ist Hoffnung. Was war denn jetzt zwischen dem Tod von dem Letzten und dem? Waren wir vollkommen hoffnungslos? Nein. Das ist aber Religion. Religion bringt dich zum Tod, es verdirbt dich. Es kann dir nichts bieten. Also, wer also den Geist Gottes nicht hat, sagt Paulus, der wandelt im Fleisch. Und das ist dann egal, wie religiös oder wie moralisch gut du bist. Du bist dann ein Kind des Zorns. Hört mal kurz zu Epheser, Paulus in Epheser 2, Vers 1 bis 3. Beschreibt diesen Zustand wunderbar. Er beschreibt, was es bedeutet, im Fleisch zu sein. Er sagt, auch euch, schreibt zu den Ephesern, die alle gläubig sind, also die gläubig sind, er schreibt zu den Gläubigen, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben. In den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns, so wie auch alle anderen. Menschen, die im Fleisch wandeln, die nur nach ihren eigenen Gelüsten und Gefühlen und Gedanken wandeln und nicht nach Gottes Wort fragen und sich ihm unterordnen, sie sind Kinder des Zorns von Natur aus. Da waren wir alle mal. Das ist die selbstgemachte Religion. Geh nochmal zur letzten Predigt zurück von Jonathan und stell dir mal diese Frage nochmal aufs Neue. Kennst du Gott? Kennt Gott dich? Was treibt dich denn wirklich an? Unterwirfst du dich seinem Gesetz jeden Tag? Oder fährst du deine eigene Show in einer selbstgemachten Religion, die sich für dich sehr gut anfühlt, aber dich niemals ändert? Dich niemals in das Ebenbild Christi bringt? Das ist eine ungemein wichtige Aufgabe, unseren Zustand zu prüfen, weil Religion uns blind für die Wahrheit macht. Nun, das ist eine Warnung. Wir haben es beim letzten Mal auch schon gesehen, aber eigentlich, wenn man das ganze Kapitel 8 durchliest, ist es eine einzige Ermutigung. Und deswegen finden wir auch hier in unserem Text in Vers 10 ein großes Aber. Schaut euch mal Vers 10 an. Wenn aber Christus in euch ist, So ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und hier beschreibt Paulus wieder den Zustand von Christen, von Menschen, die Jesus angenommen haben, in einem Kontrast. Er sagt, diese Menschen haben einen toten Leib, und der Leib ist dieses Sterbliche, was nicht mit in den Himmel kommen wird, dieses Vergängliche, von dem er später auch reden wird. Dieses wird vergehen. Und das ist der Teil, der uns auch Schwierigkeiten macht in dieser Welt. Es gibt aber noch einen anderen Teil, und er sagt hier Geist, das ist nicht der Heilige Geist, sondern unser Geist gemeint, das ist der innere Mensch. Der ist Leben, der ist erneuert worden. Das ist ein großer Kontrast. Unser Leib, also das Fleisch mit all seinen falschen Verlangen und Gelüsten, die sind nicht erlöst und die werden hier auf dieser Welt sterben. Aber unser innerer Mensch, das, was uns innerlich ausmacht, unser Geist, der ist durch Christus lebendig gemacht worden. Und das zeigt sich in drei Bereichen deines Lebens, wenn das wirklich wahr ist für dich. Der erste Bereich ist, dass du Gott gegenüber lebendig geworden bist. Mit deinem Glauben hat sich deine Beziehung zu Gott radikal geändert, nicht wahr? Vorher war Gott vielleicht nur Opium für das Volk oder irgendeine wilde Idee, irgendeine Philosophie von vielen anderen oder irgendeine Religion. Aber jetzt, wo du gläubig geworden bist, wo Christus in dein Leben gekommen ist, hast du eine Beziehung mit Gott, die du vorher noch nie hattest. Ein Verlangen nach ihm, ein Herz, den Schöpfer zu finden und zu suchen, ihn zu fragen und nach ihm zu leben. Das ist der erste Bereich, der sich ändert, der lebendig gemacht wird. Der zweite Bereich, der sich ändert und lebendig gemacht wird, ist in Beziehung gegenüber Gottes Wort. Gottes Wort war vor deiner Bekehrung einfach nur langweilig. Verstaubt, irgendwelche alten Dinge, irgendein Buch von irgendwelchen Leuten. Man sieht schon die schwarzen Cover und denkt irgendwie, ach meine Güte, das hat ja überhaupt nichts Relevantes für mich. Es ist bedeutungslos. Du willst es nicht lesen. Doch mit der Erneuerung deines Herzens, deiner Gesinnung, was passiert? Das wird eine unendliche Quelle der Freude und der Erfrischung. Du hast auf einmal eine ganz andere Beziehung zu Gottes Wort. Du willst darin lesen, du willst danach wandeln. Du siehst sie als Quelle der Weisheit und Ermutigung für dein Leben. Und der dritte Bereich, den Gott durch die Errettung und durch den Geist in dir ändert, ist eine Beziehung zu anderen Gläubigen. Eine Beziehung zu anderen Gläubigen. Gott ändert deine Beziehung ihm gegenüber, er ändert deine Beziehung dem Wort gegenüber und er ändert deine Beziehung zu anderen Gläubigen. Wenn der Geist Gottes Liebe in dein Herz gepflanzt hat, dann wirst du die Dinge lieben, die Gott auch liebt. Du wirst die Dinge lieben, die Gott auch liebt. Und Gott liebt seine Menschen. Gott liebt seine Gemeinde. Gott liebt sein Wort. Deswegen liebst du all diese Dinge. Du magst vorher vielleicht nur in die Gemeinde gekommen sein, weil du Freunde hast, weil du irgendwelche natürlichen Beziehungen hast, die dir irgendetwas bringen. Das kann ja jeder machen. Aber was unweigerlich passiert, ist, wenn der Geist Gottes in dir ist, wirst du anfangen, Menschen zu lieben, die dir vorher schwer waren zu lieben oder unmöglich. Und jeder von uns hat dieses schon mal im eigenen Leib erlebt. Ja, du gehst vielleicht irgendwie hunderte oder tausende Kilometer zu Menschen, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast. Und du triffst jemanden, den du überhaupt nicht kennst. Und der vielleicht in seiner Einstellung und in seinem Leben vollkommen anders ist als du. Und du hast sofort eine Verbindung. Sofort eine Liebe für diese Person. Und das ist im krassen Gegensatz zu dem, wie wir ohne Gott sind. Wir hassen und sind verhasst und wollen uns abschirmen von anderen Menschen, weil sie uns nicht passen. Das ändert Gott. Das ändert Gott durch den Geist. Und das beschreibt einen wahren Gläubigen. Er ist lebendig. Aber vielleicht fragst du dich, wie ist das alles möglich? Und wie kann das vielleicht wieder vergehen? Da kommt nun Paulus mit Vers 11 und sagt, nein, das alles bewirkt eine unwiderstehliche Macht. Lass uns Vers 11 lesen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also wenn der Geist Gottes in dir wohnt, wenn er wirklich wahren und erretteten Glauben in dir gewirkt hat, dann ist in dir und in mir eine Kraft. Schaut euch nochmal den Text an. Welche Kraft ist das? Es ist die Auferstehungskraft Gottes. Es ist die Auferstehungskraft Gottes. Er nennt es hier zweimal. Er geht auf die ganze Auferstehungsmacht und Kraft ein. Nun hier, das ist interessant, dass in Römer 8 fokussiert Paulus diese Macht, diese ausführende Kraft auf den Heiligen Geist. Das sagt, der Heilige Geist ist es, der Jesus auferweckt hat. Nun, das ist interessant, wenn wir die anderen Stellen über Jesu Auferweckung uns anschauen, finden wir heraus, dass alle drei Personen der Dreieinigkeit immer wieder mal genannt werden als die ausführende Kraft. Ja, in Römer 6, Vers 4 ist es der Vater, der genannt wird als derjenige, der Jesus von den Toten auferweckt hat. In Johannes 2, Vers 19 bis 21 sagt Jesus über sich selber, dass er das tun wird. Also wir sehen, dass diese Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, da ist die ganze Dreieinigkeit mit involviert. Und das ist die gewaltigste Kraft, die wir wissen. Für uns aus der Erfahrung heraus ist die größte Macht, die es in dieser Welt gibt, der Tod. Alle anderen Dinge können wir entkommen, dem Tod nicht. Jeder von uns wird eingeholt von dieser Macht. Sie scheint unüberwindbar zu sein. Aber Gott sagt, dass der Geist Gottes die Kraft und die Macht hat, selbst das zu überwinden. Und er hat uns ein Beispiel dafür gegeben, dass es wirklich so ist, in der Auferstehung Jesu Christi. Und es ist nicht nur das Überwinden von dieser Brücke, sondern es ist auch ein Wegschaffen von der Macht des Todes. Diese Kraft, die der Geist Gottes mit sich bringt, diese Auferstehungskraft, die macht dem Tod ein Ende, die macht der Sünde ein Ende und die bringt Menschen zum Leben. Es ist wirklich wichtig, vor den Augen zu halten, wenn wir uns hier über dieses Thema unterhalten. Es ist ein gewaltiges Werk, dass der dreieinige Gott in unserem Leben wirkt. Und deswegen können wir Sieg über Sünde haben. Gottes Auferstehungskraft ist so gewaltig und so mächtig, dass nichts und niemand dem widerstehen kann. Deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 15, 55, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und diese gewaltige Kraft, die wirkt nun in dir und in mir, wenn wir gläubig sind. Wozu? Damit wir in unserem Leben das auch nachleben können, was wir wirklich sind. Dieses Lebendigwerden geschieht nicht nur bei der Errettung. Dieses Lebendigwerden, dieses Verändern geschieht jeden Tag fortwährend. Und das wird Paulus drückt es hier aus durch, er wird uns lebendig machen. Das ist nicht nur ein Anzeichen von dem, was noch kommen wird. Wir werden irgendwann mal voll in Ewigkeit lebendig sein. Aber es passiert schon auch hier jetzt. Es ist ein aktives. Wir werden hier in dieser Welt lebendig gemacht. Und dann frage ich dich, wer oder was kann denn diese Schöpfungskraft aufhalten? Fällt dir irgendjemand ein? Glaubst du wirklich, dass der Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat und den Tod besiegt hat, dass es für ihn unmöglich ist, deine Selbstsucht, deine Abhängigkeiten, deine falschen Ausrichtungen, dein Stolz, deine Geldliebe, deine Unfreundlichkeit, deine Unzufriedenheit, dein Hass gegenüber anderen, deine Verletzungen, deine Traurigkeit, deine Angst, deine Gier, dein Zorn, deine Gleichgültigkeit, dein Materialismus, deine Götzen und deine Begierden, dass er die nicht überwinden kann? Glaubst du das wirklich? Dass der Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, es nicht schafft, deine Lüste zu überwinden? Meinst du ernsthaft, dass das nicht funktioniert? Natürlich funktioniert das. Und deswegen ist es so wichtig für uns, daran zu erinnern. Und deswegen war es so wichtig für Paulus, das auch zu sagen. Diese Macht lebt nun in jedem Gläubigen. Der Geist Gottes ändert in uns wirklich alles. Und das bringt uns unweigerlich zu unserem zweiten Grund dafür, weshalb wir so sicher sein können, dass wir in Gott, in Jesus Christus, durch das Wirken des Geistes siegreich über Sünde sein können. Und das war, weil Gottes Geist nicht nur diese Auferstehungsmacht hat in uns, sondern er wirkt auch noch den Willen und das Drängen danach, geheiligt zu werden, uns zu verändern. Schaut euch mal Vers 12 an. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Dieser zweite Abschnitt beginnt mit einem sehr wichtigen Wort und einer sehr wichtigen kleinen Gruppe. Es sind sehr bedeutsame Worte. Er sagt, so also. Paulus leitet hier eine wichtige Konsequenz ab von dem, was er vorher gesagt hat. Es geht nämlich um die unausweichliche Folge von der Wahrheit, die er gerade uns deutlich gemacht hat, dass der Geist Gottes mit all seiner Auferstehungsmacht in dir und mir wohnt. Er wirkt neues Leben in dir und deswegen werden wir nicht mehr der Sünde folgen. Wenn der Heilige Geist in dir wirkt, dann bist du nicht mehr, hör gut zu, bist du nicht mehr gezwungen. Du bist nicht mehr gezwungen, den verdrehten und sündigen Gelüsten deines Fleisches nachzugeben. Wir schulden diesem sterblichen Leib nichts mehr. Und dieser vorherigen Natur hat keine Macht mehr über uns. Das ist auch nochmal Römer 6. Das heißt, du musst nicht mehr diesen falschen Begierden, die wir gerade auch genannt haben, Selbstsucht, Stolz und Abhängigkeit und Zorn, Traurigkeit, Unzufriedenheit und all diese Dinge, du musst denen nicht mehr gehorchen. Schau dir mal den Rest oder den Anfang von Vers 13 an. Hier kommen wir wieder zu einer Warnung zurück. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Das ist die Warnung von vorher nochmal. Wenn du immer wieder und wieder unaufhörlich, ohne Kampf und ohne Gegenwehr, ohne jeglichen Fortschritt den Forderungen der Sünde in deinem Leib nachgibst, dann wirst du sterben, sagt Paulus. Das ist zuerst mal wörtlich so, ja, weil wenn wir in Sünde leben, wird sich in unserem Leben vieles kaputt gehen. Das wird aber auch bedeuten, dass du zu denen gehörst, von denen Paulus in Vers 8 nun gesagt hat, sie können Gott nicht gefallen, weil du dann nach dem Fleisch lebst. Und was wir vorher gesehen haben ist, ja, du kannst nicht nach dem Fleisch leben und wirklich ein Christ sein. Das geht nicht. Entweder der Geist Gottes ist in dir und wirkt neues Leben in dir, oder er tut es nicht. Und seid nochmal achtsam, es geht nicht darum, dass wir ein perfektes Leben führen müssen, das wird nie passieren. Aber es geht darum, dass die Frage, die du und ich mir stellen müssen, ist da überhaupt irgendeine Veränderung in unserem Leben? Weil der Geist Gottes wird dein Leben verändern. Und eins der klarsten Anzeichen davon, dass nichts, dass da kein Geist ist, ist, wenn sich nie was ändert. Wenn sich nie bleibende Änderungen einspielt, wenn da kein Sieg über die Sünde da ist. Und das wäre wirklich fatal. Paulus sagt, dass wenn du wie ein Ungläubiger lebst, der von seiner sündigen Natur beherrscht wird, anstatt nach dem Heiligen Geist zu leben, wirst du wie ein Ungläubiger zugrunde gehen, weil du ein Ungläubiger bist. Ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen, als eines Tages vor dem Herrn Jesus zu stehen und diese Worte zu hören aus der Warnung aus Matthäus 7, Vers 21 bis 23, die er jeden Menschen gibt. Er sagt hier, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich des Himmels eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist genau das Gegenstück vom fleischlichen Leben, dem Willen von mir nachgehen hauptsächlich. Sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Herr, wir waren doch religiös. Wir sind doch zur Gemeinde gegangen, wir haben Bibel gelesen, wir haben gute Dinge gemacht, wir waren keine so bösen Menschen. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe sie nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist, wohin dich Religion führt. Ins Verderben. Es bettet dich in einen komfortablen und für dich zumindest irgendwie einigermaßen zufriedenstellenden Standard ein, der dich aber nie an den Rand von dir selber bringt und der dich niemals verändern wird und der dich nie herausfordert, mehr wie Gott zu sein. Und ist der Komfort dieser Weltzeit wirklich deine ewige Seele wert? Ist es dir wirklich wert, hier dich einfach nur gut zu fühlen mit einem Lass mich alleine Religion denken und du verlierst deine Seele dabei? Ist es wirklich das wert? Denk mal darüber nach. Nein, wir sind nicht der Sünde verpflichtet, schreibt Paulus, sondern im Gegenteil, schaut euch den Rest von Vers 13 an. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ihr werdet leben, wenn ihr eure Sünden tötet. Nun, haben wir hier wieder ein Paradox, was wir in der Schrift oft sehen. Wir haben in den Versen vorher gesehen, der Geist Gottes wirkt in uns neues Leben. Gott tut das durch die Auferstehungsmacht des Geistes. Aber Paulus sagt ihr hier auch noch, wenn ihr nicht dabei seid, eure Sünde zu töten, dann seid ihr nicht lebendig. Es ist beides zusammen. Es ist Gottes Wirken und unser Wirken. Wenn Gott gewirkt hat, müssen wir wirken. Wenn Gott gewirkt hat durch den Heiligen Geist mit seiner großen Macht in uns, dann können wir das erste Mal in unserem Leben auch wirklich unsere Sünde töten. Wir haben eine neue Verpflichtung, nicht mehr der Sünde gegenüber, sondern gegenüber dem Heiligen Geist. Eine Verpflichtung, nach dem zu leben, wer wir wirklich sind. Und wer sind wir? Nicht mehr im Fleisch. Hat Paulus den Römern geschrieben, ihr seid nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Aber weil ihr im Geist seid, habt ihr eine Verpflichtung, danach auch zu leben. Und wie sieht dieses Leben aus? Es sind die Taten des Leibes, schreibt Paulus in Vers 13, die Taten des Leibes, also des Fleisches, zu töten. Paulus wechselt hier von dem Indikativ, wie er das vorher gebracht hat, also von den Beschreibungen zu einem Imperativ, von der Feststellung zur Aufforderung, von der Beschreibung unseres Zustandes durch Gottes Wirken zu einer Ermahnung, danach auch wirklich zu leben. Tötet die Taten des Leibes, ist seine Aufforderung. Und das steht im Aktiv. Wir müssen es tun. Wir müssen es ständig tun. Gottes Geist in dir und mir, haben wir schon von der letzten Botschaft gehört, bringt in uns ein neues Verlangen, eine neue Gesinnung. Und jetzt lesen wir, dass diese neue Gesinnung dazu führt, dass wir hart mit unserer eigenen Sünde ins Gericht gehen wollen. Es ist nicht nur ein Wille, sondern es ist wirklich viel mehr. Es ist stärker. Es ist ein Drängen nach Heiligung. Es ist ein Dürsten danach, so wie Christus zu sein. In 2. Korinther 5, Vers 14, in einem anderen Kontext, redet Paulus auch davon. Er sagt, wir tun alles das, was wir tun und gehen all diese ganzen Schwierigkeiten ein und werden gesteinigt und sterben jeden Tag, weil die Liebe des Christus uns drängt. Es ist Gott, der sie drängt, das zu tun, und die Liebe zwingt ihn fast dazu. Und auf die gleiche Art und Weise ist der Geist Gottes in uns, der zwingt uns und drängt uns danach, heilig leben zu wollen. Nicht passiv zu bleiben, sondern jeden Tag unsere Sünde zu töten, gegen das Fleisch zu gehen, gegen den alten Menschen, der immer noch Verlangen vor sich bringt. Nun, vielleicht hörst du solche Dinge oder hast du schon selber mal gesagt, aber ich kann das doch gar nicht. Ich kann all dem gar nicht widerstehen, das ist mir viel zu schwer. Es kommt immer wieder und ich kann das nicht, Gott muss das machen. Bete einfach nur für mich. Ich kann das nachvollziehen, dass man sich so fühlt, weil Sünde kann manchmal schon ziemlich überwältigend erscheinen, vor allem diejenige, die sich immer wiederholt. Aber was hat uns Paulus in Versen 9 bis 11 gerade beigebracht und gesagt? Wer ist in uns? Der Heilige Geist. Und welche Macht hat dieser Geist? Die Auferstehung Macht. Das ist nur keine bloße Theologie oder irgendeine abstrakte Theorie. Die Tatsache, dass Gottes Geist in dir wohnt und dass er diese Macht und Kraft hat, ist der Ansporn danach, nicht mehr im Fleisch zu wandeln. Gegen dieses Fleisch zu kämpfen. Du kannst es. Und du musst dich einfach daran erinnern, wer du bist. Du bist nicht mehr unter Sünde. Du bist nicht mehr im Fleisch. Der Geist mit seiner ganzen Macht und Kraft ist in dir. Ich kann nicht, ist keine Option mehr. Du musst töten, du musst ein Sündentöter werden, du musst aktiv dabei sein. Wenn du sagst, ich kann das nicht, Gott muss da eingreifen, dann sagst du aber auch gleichzeitig, dass der Heilige Geist und sein Wirken nicht ausreicht und nicht genug ist. Gott muss noch mehr machen. Und Gott kommt hier durch Paulus und durch unseren Sonntag und durch unsere Predigt rein und sagt dir, nein, 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 nein. Ich muss nicht mehr machen. Du musst dich daran erinnern, wer du bist. Und du musst danach leben. Gott hat nämlich schon längst eingegriffen, indem er dir seinen Heiligen Geist gegeben hat. Petrus schreibt es im 2. Petrusbrief, auch eine wunderbare Stelle, auch sehr deutlich in Vers 3 von Kapitel 1. 2. Petrus 1, Vers 3, hört mal zu. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Was heißt denn alles? Sind da irgendwelche Dinge, die noch ausstehen, wo wir sagen müssen, aber Gott hat das noch nicht? Nein, alles heißt alles. Gott hat uns schon alles geschenkt. Okay, wie hat er das dann gemacht? Petrus schreibt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir haben nun hier wiederum eine Erkenntnis, die Gott uns zeigt. Wir sind in Christus, wir sind im Geist und dieser Geist hat alle Macht, dich von deinen Sünden zu befreien, dir zu helfen. Und damit hast du alles, was du brauchst. Du hast die Erkenntnis und du hast die tatsächliche Kraft. Und deswegen schreibt dann Petrus auch in 2. Petrus 1 und dann Vers 5 vom ersten Kapitel, deshalb setzt allen Eifer daran. Er zeigt, was Gott getan hat und sagt, okay, Gott hat das gemacht für dich, jetzt lebe danach. Das ist ein Muster, was wir überall sehen. Aber wie soll das dann praktisch aussehen? Wie mache ich denn das? Wie sieht denn da mein Alltag aus, wenn ich dagegen kämpfe? Wir brauchen 4 Schritte. Vielleicht noch ein bisschen mehr, aber das sind die 4 Schritte, die mir eingefallen sind. Der erste Schritt ist der allerwichtigste. Das ist, was wir jetzt gerade getan haben. Der erste Schritt ist, sich der grundlegenden Wahrheit bewusst zu machen, wer wir sind. Du bist der Sünde gegenüber tot. Die Sünde hat keine Macht mehr gegenüber dir. Der Geist Gottes mit seiner großen Auferstehungsmacht, er lebt in dir. Und er zwingt dich nun dazu, diese Gnade bringt dich dazu, heilig leben zu wollen. Das ist Basiswissen. Das müssen wir uns jeden Tag aufs Neue erinnern. Bei jedem Kampf, den wir führen, aufs Neue erinnern, wer ich wirklich bin. Weil Satans größten Lügen drehen sich darum, dir zu zeigen, wer du nicht bist. Er möchte von dir zeigen, er möchte von dir wissen, er möchte, dass du weißt, dass du eine andere Person bist, dass du das gar nicht bist. Er rollt dann den Mülleimer wieder an dein Haus heran mit all den Sünden, macht den Deckel auf und zeigt dir, da, schau mal, das ist, wer du warst. Aber deine Antwort muss sein, das ist alles Müll von gestern. Ich habe den Heiligen Geist nun in mir und er wirkt in mir neues Leben. Das ist der erste Schritt, den ich brauche. Zweitens müssen wir beten. Wir müssen uns nicht nur erinnern, sondern wir müssen auch diese Kraft, für ein nicht besseres Wort, anzapfen. Ja, wir müssen Gott darum bitten, dass er uns hilft, in diesem alltäglichen Kampf dieses Leben, was er uns geschenkt hat, auch wirklich auszuleben. Ich kann nun zum ersten Mal wirklich bitten, Herr, du hast die Macht über Sünde durch deinen Geist in mich gelegt. Hilf mir jetzt, dagegen anzukämpfen, zu deiner Ehre und zum Wohl von den Menschen um mich herum. Und Gott wirkt es. Drittens, brauchen wir Strategien. Auf einer ganz praktischen Ebene brauchen wir Strategien. Nachdem wir uns daran erinnert haben, wer wir sind, nachdem wir gebetet haben, dass Gott uns hilft, brauchen wir Strategien, wo wir uns überlegen, wie wir mit all den Dingen, die wir sonst falsch machen, besser umgehen können. Vielleicht helfen dir Notizzettel, die du im Haus verteilst, mit Bibelversen, die dich daran erinnern, wie man seinen Mund hält und lieber Gutes redet. Wäre vielleicht eine Art und Weise, das zu machen. Oder vielleicht brauchst du eine Internetsperre oder einen Inhaltsfilter, der dir hilft, gottesfürchtiger zu leben. Versuch einfach herauszufinden, wo sind die Dinge, die dich zum Stolpern bringen und was kann ich denn tun, damit ich nicht mehr stolpere? Ja, ich hatte das vorher schon gesagt, das ist immer so ein lebendiges Beispiel für mich, weil ich da gerade drinstecke in der Kindererziehung. Das Schlimmste, was du machen kannst, aber das ist nicht nur für die Kindererziehung so, das Schlimmste, was du in jedem Fall in unserem Leben machen kannst, ist einfach nach dem zu agieren, was gerade passiert. Einfach nach dem zu leben, was gerade um dich herum passiert. Das Schlimmste kommt dabei immer bei dir raus. Da kommt dieser alte Mensch raus. Aber wie kannst du dagegen angehen? Ich kann immer beten und sagen, Gott, hilf mir. Aber ich muss auch noch mehr tun. Ich muss überlegen, wie mache ich das denn beim nächsten Mal anders? Wie schaffe ich das denn nicht so zu reden, wie ich gerade geredet habe? Ich setze mich hin, ich tue Buße, ich bete, dass Gott mir beim nächsten Mal hilft und ich überlege mir, wie mache ich das dann beim nächsten Mal? Und ich mache das, bis es klappt. Ich muss mir Strategien ausdenken, weil ich weiß, dass Gottes Geist in mir wohnt. Weil ich weiß, dass er die Kraft und Macht hat, mich zu ändern. Deswegen mache ich mir solche Gedanken. Und der vierte Schritt, den wir gehen können, ist unserem Körper, diesem Fleisch, dieses sterbliche Teil, dieses Verwesliche, von dem Paulus hier redet, auch immer wieder aufs Neue zu bezwingen. Damit wir lernen, nicht danach zu leben. Wie können wir das tun? Zum Beispiel, indem wir auf Dinge verzichten, die wir zwar mögen, aber nicht unbedingt brauchen. Ja, zum Beispiel könntest du 2 Wochen oder wie auch immer, eine Woche oder keine Ahnung, wie auch immer du es machst, auf Kaffee verzichten. Ich weiß, das ist schon fast unmöglich, aber man könnte so seinem Leib auf eine Art und Weise sagen, hey, ich bin derjenige, der in Kontrolle ist, nicht du. Ich weiß von großen Predigern, die solche Dinge einfach nur für sich ab und zu mal machen, damit sie Selbstbeherrschung aufs Neue immer wieder lernen. Und wieso tun sie das? Weil sie Gott gefallen wollen. Wieso tun sie das? Weil sie wissen, dass der Geist Gottes ihnen diese Kraft gibt, das auch zu machen. Martin Lloyd-Jones, berühmter Prediger, schreibt, der Weg der Heiligung, das ist, was wir gerade beschrieben haben, der Weg der Heiligung ist der Weg, auf dem wir die Wahrheit über uns als Christen erkennen, das war unser erster Punkt, und sie dann in der Praxis umsetzen. Das ist der zweite Punkt gewesen. Abschließend müssen wir noch sagen, dass wir so auf diese Art und Weise in der Kraft des Geistes Gottes wirklich siegreich über Sünde leben können. Und ich denke, wir haben das jetzt gesehen, oder? Wir haben wirklich diese Macht und die Fähigkeit, das zu tun. Nicht, weil sie in uns ist, also nicht, weil sie in uns selbst ist, sondern weil sie durch Jesus Christus, durch seinen Geist, der die Auferstehungsmacht mit sich bringt, in uns lebt. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Es ist ein Kampf, der jeden Tag aufs Neue ist. Und es fühlt sich manchmal unmöglich an. Aber Gott hat diese Macht und Kraft und diesen Auftrag in dich hineingelegt, dieses Fleisch zu besiegen. Und du kannst es schaffen. Du kannst es wirklich schaffen. Weil eben der Geist in uns wirkt. Nun, wenn du noch nicht ganz überzeugt bist davon und daran zweifelst, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Dann geh mal heute Nachmittag oder heute Abend in dein stilles Kämmerchen und lies mal den Rest von Kapitel 8 durch. Und du wirst sehen, dass egal wie du dich fühlst oder egal wie du es drehen magst, kommt Paulus am Ende immer zu der einen und gleichen Aussage, Vers 37 von Kapitel 8. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Du bist ein Überwinder, weil Gott in dir wohnt. Großer Gott, Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diese wunderbare Erinnerung, Herr, dass du uns führst und leitest und dass deine unglaubliche Kraft in uns wirkt. Schenk uns, Herr, dass wir wirklich hart auch mit den Dingen in unserem Leben vors Gericht gehen, damit wir verändert werden in dein Ebenbild, damit dein Name groß gemacht wird in unseren Familien, in unserem Umfeld, damit wir wirklich das beste Beispiel für die Menschen um uns herum sind von dem, was du wirkst. Dass deine Liebe in uns zu erkennen ist, dass deine Geduld und deine Vergebung in uns zu sehen ist. Dass nicht in uns diese Selbstsucht und die Selbstliebe, in der wir früher mal gelebt haben, da ist, sondern dass wir wirklich deine Auferstehungsmacht auch ausleben können. Und schenk du uns Buße, Herr. Schenk du uns Gnade auch, wenn wir wieder gefallen sind, aufs Neue aufzustehen und voranzugehen und uns Pläne zu machen, wie wir das ändern können. Weil wir können es ändern. Durch deine Macht und durch deine Kraft. Wir sind dir dankbar für diese Erinnerung, Herr. Hilf uns, dass wir auch danach leben. Amen.